die drei wichtigsten Mikronährstoffe für die Schilddrüse sind das Jod, was wir gerade schon behandelt haben,
ja.
Vom Jodid.
Ja. Ja.
Dann das Selen. Denn Selen spielt eine ganz wichtige Rolle im Schilddrüsenstoffwechsel an verschiedenen Stellen, können wir gleich noch besprechen. Und das Eisen. Auch Eisen ist ein wichtiges Element, was bei der Schilddrüsenhormonproduktion benötigt wird.
Herzlich willkommen zu unserem Gesundheitsupdate mit Helga Wiesmann. Das bin ich für heute. Dieser Podcast ist unterstützt von der Firma Nupur und wir sprechen heute mit Frau Dr. Annelie Heinl. Das ist mir eine große Freude. Frau Dr. Annelie Heinl möchte ich vorstellen, ist Ärztin in Mainz. Sie hat sich spezialisiert auf das Thema Schilddrüse. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt immer mehr Schilddrüsenpatientinnen und Patienten in der Welt. Drum war ich wirklich sehr erfreut, dass sie zugesagt hat, diesen Podcast mit mir zu machen. Sie selbst gibt auch Seminare für Therapeuten und Therapeutinnen angedacht und vielleicht später mal wieder auch für Patienten. Auf jeden Fall hat sie aber mit dem Professor Dr. Hotze zusammen ein Buch geschrieben. Das ist ein Patientenratgeber und der heißt Schilddrüse in Balance. Wer mit dem Thema Schilddrüse unterwegs ist, kann sich dieses Buch besorgen. Es ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, Frau Dr. Heinl, herzlich willkommen. Wir können beginnen zum Thema Schilddrüse.
Ja, gern. Können wir machen.
Also, Schilddrüse ist ja entweder normal funktionierend oder unter- oder überfunktionierend. Sie kann sich entzünden, sie kann autoimmun sich entwickeln. Wie ist das so in etwa verteilt? Was haben wir denn was sind denn die meisten Schilddrüsenerkrankungen eigentlich?
Am häufigsten tritt die Unterfunktion der Schilddrüse auf. Also die meisten Patienten sind erstmal gesund.
Ne? Ja.
Wenn sie krank sind, dann tritt am häufigsten die Schilddrüsenunterfunktion auf und das am häufigsten bedingt durch entzündliche Veränderungen, die durch Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse verursacht werden. Das muss man sich so vorstellen, dass halt das Immunsystem die Schilddrüse angreift, als wäre sie etwas Fremdes und dadurch gibt es einen entzündlichen Prozess in der Schilddrüse, der allermeistens dazu führt, dass die Schilddrüse zerstört wird.
Ja.
Und natürlich in ihrer Funktion beeinträchtigt wird und deswegen entwickelt sich dann im Verlauf des entzündlichen Prozesses meistens eine Unterfunktion. Und spätestens dann merken die Patienten eben auch, dass sich ihr Wohlbefinden verändert, im Sinne von Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Depressivität, Verlangsamung, Haarausfall. Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Symptome. Jeder Patient reagiert auch ein bisschen anders drauf. Das ist weit häufiger als die Schilddrüsenüberfunktion. Bei der Überfunktion haben wir ja eher Unruhe, Nervosität, Schmerzen, also eigentlich genau das Gegenteil.
Und die Überfunktion, wenn das System so überdreht.
Genau, ja, so vor allem eben Nervosität, Aggressivität, Unruhe, Schlafstörungen, sowas passt da alles in die Symptomatik rein. Und die Überfunktion wird meistens verursacht durch entweder auch Autoimmungeschehen, wo der Körper Antikörper produziert, die Schilddrüsenhormonproduktion vermehrt stimulieren. Oder es gibt Veränderungen in der Schilddrüse, wo sich die schilddrüsenproduzierenden Zellen aus dem Regelkreis des Körpers ausschalten und nicht mehr auf diesen Regelkreis reagieren. Und in dieser Situation ist es halt so, dass wenn viel Schilddrüsenhormon schon da ist, keine Bremsung der Schilddrüsenhormonproduktion mehr möglich ist. Und dann kommt es eben zur Überfunktion. Das nennt man dann autonome Schilddrüse. Das kann innerhalb von Knoten organisiert sein oder auch sich auf die ganze Schilddrüse ausbreiten. Das ist die häufigste Ursache für die Überfunktion.
Wenn da Knoten sind, muss das dann operiert werden in jedem Fall?
Nein, Knoten in der Schilddrüse kommen sehr häufig vor, oft sogar ohne, dass es eine Funktionsstörung der Schilddrüse gibt. Wenn eine ein Knoten autonom ist, ebenso ein warmer Knoten, wie wir das bezeichnen, der dann zu einer Überfunktion führt, dann muss man den irgendwie beseitigen, weil es da keine Medikamente gibt, die das beeinflussen können. Es sind eben autonome. Ja? Mhm. Und da kann man entweder operieren oder man kann auch eine Radiotherapie machen. Also mit radioaktivem Jod versuchen, diesen Knoten so zu entfernen, dass die Überfunktion quasi dann weg ist. Es gibt noch ein eleganteres, neueres Verfahren. Man kann solche autonomen Knoten auch mit einer sogenannten Mikrowellenablation behandeln, wo in dem Knoten selbst durch eine Punktion Wärme erzeugt wird und damit die Funktionalität dieses Knotens beeinflusst wird. Das gibt es auch, aber das ist ein noch neueres Verfahren, das nicht an allen Kliniken verfügbar ist und wo man noch sehr viele Studien macht. Aber sowas gibt es mittlerweile auch. Also man muss nicht unbedingt gleich zum Messer greifen.
Mhm. Es gibt ja ein Spurenelement, das Jod, was für in besonderer Beziehung zur Schilddrüse steht. Gibt es da eigentlich auch ein zu viel? Kann ein Mensch auch zu viel Jod aufnehmen? Und wie stehen Sie zu der Frage, ob man in jedem Fall Salz mit Jodzusatz nutzen soll?
Also prinzipiell, wie Sie ja schon sagten, ist Jod natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil des Schilddrüsenhormons. Und ohne Jod, insbesondere Jodid, kann man kein Schilddrüsenhormon produzieren, kann die Schilddrüse kein Schilddrüsenhormon produzieren. Das heißt, zur Hormonproduktion braucht eine gesunde Schilddrüse Jod. Das ist, ich sage es immer meinen Patienten, das ist wie das Mehl für den Bäcker. Da kommen, hier kommen auch keine Brötchen am Ende raus. Ja? Mhm. So, das heißt, es ist ein essentielles Element, was wir für die Schilddrüsenhormonproduktion brauchen und was wir regelmäßig immer aufnehmen müssen. Viele kennen vielleicht noch von früher diese riesen Kröpfe mit Knoten, die hatten wir, als wir noch den starken Jodmangel hatten.
Das gibt es nicht mehr, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Nee, gibt es nicht mehr so, weil wir ja durch die Jodierung des Speisesalzes das erreicht haben, dass wir nicht mehr so einen starken Jodmangel haben. Aber den Jodmangel gibt es immer noch.
Ah, okay.
Ja, also es gibt durchaus Patienten, Menschen, die auf Jod eher verzichten, zum Beispiel, weil sie einen entzündlichen Prozess in der Schilddrüse haben, die sogenannte Autoimmunthyreoiditis oder Hashimoto.
Ja.
Und man denen jahrelang immer gesagt hat, dass sie das Jod meiden sollen, weil man damit eventuell Entzündungsprozesse verstärken könnte. Diese Patienten meiden Jod und wir wissen heute aber, dass dieser Jodmangel, der da erzeugt wird, eher wieder verstärkte Entzündungsprozesse in der Schilddrüse auslösen kann. Also es geht eigentlich immer auch um ein gesundes Maß, um eine physiologische Joddosis, die man braucht, die man nicht unterschreiten sollte, die man aber auch nicht unbedingt überschreiten sollte. Bei einer massiven Jodbelastung, zum Beispiel wenn Kontrastmittel gegeben werden oder es gibt auch Medikamente, die sehr hohe Joddosierungen enthalten, kann eine Schilddrüsenfunktionsstörung sich entwickeln. Und zwar erstens dann, wenn in der Schilddrüse eben solche autonomen Bereiche, Schilddrüsenzellen, die sich aus dem Regelkreis ausgeschaltet haben und eine Überfunktion quasi sich entwickelt. Also wenn sowas vorhanden ist und man gibt diesen Bereichen gerade noch mehr Jod, können die massiv viel Schilddrüsenhormon ganz plötzlich produzieren. Und dann kann sich eine Überfunktion entwickeln, zum Beispiel nach einer Kontrastmittelgabe bei Niere, Röntgen oder was auch immer.
Deswegen klingt die dann wieder ab?
Ja, deswegen wird aber vor solchen Untersuchungen immer die Schilddrüsenwerte kontrolliert.
Okay.
Wenn man TSH-Spiegel verlangt. Ne? Und wenn der eben in Ordnung ist, weiß man, okay, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Aber wenn der dann zu niedrig ist schon, was für eine Überfunktion schon vorher spricht, dann wartet man erstmal ab und sagt, also in dem Moment geben wir erstmal das Jod hochdosiert nicht, das muss erst abgeklärt werden. Und eine massive Jodbelastung kann andererseits aber auch, und das ist das, was viele nicht wissen, die Schilddrüsenhormonproduktion sogar blockieren.
Och.
Man kann, also es gibt so Präparate, Lugolsche Lösung, konzentriert oder Jod oral, wo Milligramm-Dosierungen von Jodid drin sind. Also Jod, das ist ein Gemisch aus Jodid und elementarem Jod. Und diese Milligramm-Dosierungen sind also deutlich mehr, als wir normalerweise physiologisch für die Schilddrüse brauchen. Das sind Mikrogramm, so 100, 200, 250 Mikrogramm pro Tag. Wenn man das aber mal 100 oder 1000-fache Dosierung hat, dann haben wir die Milligramm-Dosierung. Und bei diesen Milligramm-Dosierungen kann es durchaus sein, dass die Schilddrüse quasi blockiert und sagt, das ist mir zu viel, ich mache meine Jodaufnahme zu. Und das ist erstmal ein physiologischer Schutzmechanismus des Körpers, dass eben keine Überfunktion sich daraus entwickelt. Und nach einer Weile wird diese Jodaufnahme dann wieder möglich, denn der Körper muss ja an unterschiedliche Joddosierungen, die so jeden Tag reinkommen mit dem Essen, muss er ja sich anpassen. Wenn viel da ist, muss er nicht immer viel Schilddrüsenhormon machen und wenn wenig da ist, nicht wenig, sondern die Schilddrüsenhormonproduktion muss ja immer gleich sein. Das sind so Mechanismen, wie der Körper darauf reagieren kann. Wir wissen aber, dass bei kranken Schilddrüsen, also egal ob da Knoten oder entzündliche Prozesse oder es ist mal eine Operation dran erfolgt oder es gab mal früher eine Entzündung, also bei allem, was irgendwie an der Schilddrüse schon mal war oder gerade ist, könnte es sein, dass diese Jodblockade nicht wieder aufgelöst werden kann. Und dann kann bei so einer massiv hohen Jodzufuhr sogar eine Unterfunktion entstehen. Was passiert, wissen wir nie. Das hängt von der Schilddrüse selbst ab. Und deswegen bin ich immer dafür, dass man bei Jodgaben in physiologischen Dosierungen arbeitet. Also mit diesen 150, 200 Mikrogramm Jodid. Wir können auch
Mikrogramm,
mit 500 Mikrogramm gehen, wenn man zum Beispiel auch das elementare Jod für andere Zwecke gern haben möchte. Aber man sollte das dauerhaft jedenfalls nicht höher dosieren. Und ich habe eine ganze Menge Patienten, die so hochdosiert Jod aus anderen Gründen eingenommen haben und dann bei mir sitzen mit massiven Funktionsstörungen. Und das dann wieder in Gang zu bringen, ist manchmal ganz schön schwierig. Da muss man dann Schilddrüsenhormon geben und so weiter.
Okay, und wofür ist eigentlich, ich glaube, viele haben das Wort Lugolsche Lösung schon mal gehört. Mhm. Wann wird die denn eingesetzt? Wann macht das denn Sinn?
Also eigentlich ist es was zum Stärkenachweis. Ja, also eigentlich ist es gar kein Medikament. Und die Lösung ist was zum Desinfizieren. Ja? Und man gibt so Hochdosierungen an Jod eigentlich nur deswegen, weil man das molekulare Jod, also nicht das Jodid, was für die Schilddrüse verfügbar ist, sondern weil man das andere, diese andere Jodform gern haben möchte. Weil das molekulare Jod in vielen Körperzellen sehr positive Effekte haben kann, weil es antientzündlich, also gegen Bildung von tumorösen Veränderungen wirkt, zum Beispiel bei Brustkrebspatienten oder Mastopathie, also wenn so Zysten in der Brust sind, dann wird das gern auch mal gegeben. Man muss dann aber immer in Kauf nehmen, dass man eben eventuell ein Schilddrüsenproblem entweder erzeugt oder verstärkt. Man muss die Schilddrüse bei sowas kontrollieren. Es gibt aber auch die Lugolsche Lösung verdünnt. Also so, dass es quasi fast physiologische Dosierungen sind und es gibt auch mittlerweile Cremes, die man zum Beispiel auf die Brust schmieren kann, die diese Lugolsche Lösung verdünnt enthalten und dann braucht man nicht so sehr Angst um die Schilddrüse haben. Aber bei einer konzentrierten Lugolschen Lösung, wirklich wo man Milligramm-Dosierungen Jod hat, kann das Probleme machen. Muss nicht. Eine gesunde Schilddrüse, die würde das nicht interessieren, die nimmt das einfach nicht auf und die reguliert sich wieder und sagt, okay, jetzt habe ich eine Weile blockiert, alles gut, ich nehme jetzt doch das Jod wieder auf und arbeite wieder, nimmt also die Hormonproduktion. Mhm. Aber eine kranke Schilddrüse kann eventuell dieses sogenannte Escape-Phänomen, wie man das nennt, also dieses, ich komme wieder in Gang, nicht leisten und dann gibt es Probleme. Oder es entsteht eben eine Überfunktion durch diese Jodbelastung, wenn man Zellen in der Schilddrüse hat, die vielleicht sich so ein bisschen aus dem Regelkreis ausgeschaltet haben und autonom agieren.
Also man sieht auf jeden Fall, dass wenn man eingreift, in welcher Form auch immer, in so ein hochsensibles System, dann sollte man das nicht einfach so tun, oder?
Ja, also wenn Therapeuten vor allem mit so hochdosierten Jodpräparaten arbeiten, sollten sie schon wissen, was sie tun und sollten dann die Patienten auch entsprechend schilddrüsentechnisch überprüfen. Das ist, was ich in den Seminaren auch immer erzähle. Das erzähle ich den Therapeuten auch. Viele denken ja, jo, das ist was natürlich Vorkommendes, aber das kommt natürlicherweise nie in diesen Dosierungen vor. Mhm. Und auch Japaner nehmen, weil die, obwohl die sehr viel Algen oder Asiaten überhaupt sehr viel Algen und so essen, nicht diese hohen Dosierungen dauerhaft zu sich. Na, weil Algen essen, das ist ja dann immer Feuchtgewicht und nicht Trockengewicht. Und da hat man früher mal, glaube ich, den Gehalt in getrockneten Algen mit den normalen Algen in feuchten Zustand verglichen und das oder verwechselt. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so, dass Asiaten so extrem hohe Joddosierungen dauerhaft zu sich nehmen, obwohl die sehr viele Algen und so weiter
essen. Okay.
Mhm. Wir haben natürlich nie diesen Jodmangel gehabt, wie wir ihn früher hatten. Unsere Schilddrüsen sind rein genetisch schon ein bisschen anders als die von den Asiaten, weil die nie einen Jodmangel hatten. Wir haben
ja im
Jodmangelgebiet gelebt.
Da sind wir schon auch bei dem Thema, was ich eigentlich für später gedacht hatte, aber jetzt machen wir es einfach. Also das Thema der Mikronährstoffe und Schilddrüse. Ja. Worauf sollte denn eine, jetzt als Beispiel, eine Hashimoto-Patientin achten, wenn sie damit unterwegs ist, was Mikronährstoffe angeht?
Also, die drei wichtigsten Mikronährstoffe für die Schilddrüse sind das Jod, was wir gerade schon behandelt haben,
ja,
von Jodid.
Ja. Ja.
Dann das Selen, denn Selen spielt eine ganz wichtige Rolle im Schilddrüsenstoffwechsel an verschiedenen Stellen, können wir gleich noch besprechen. Und das Eisen. Auch Eisen ist ein wichtiges Element, was bei der Schilddrüsenhormonproduktion benötigt wird. Vielleicht bleibt man gerade beim Eisen. Eisen ist Kofaktor des Hauptenzyms der Schilddrüsenhormonproduktion, nämlich der Peroxidase. Muss man sich nicht merken. Wenn also ein Eisenmangel da ist, dann kann dieses Enzym nicht so gut arbeiten. Und dann kann bei massivem Eisenmangel durchaus sich eine Unterfunktion der Schilddrüse entwickeln. Ja? Und man kann durch eine Eisengabe durchaus die Schilddrüsenfunktion verbessern, muss nicht gleich Schilddrüsenhormon geben. Und viele, vor allem junge Frauen, haben ja einen Eisenmangel durch die ständigen Blutverluste mit den Regelblutungen. Und vor allem auch die, die sich dann noch vegetarisch vegan ernähren, weil da das Eisen ja auch ein Problem ist, ein Element ist. Und beim Selen ist es so, dass es mehrere wichtige Funktionen in der Schilddrüse hat. Erstens wirkt es oder spielt es eine wichtige Rolle bei antientzündlichen Enzymsystemen, die wir in der Schilddrüse immer brauchen, weil bei der Schilddrüsenhormonproduktion Wasserstoffperoxid gebildet wird. Das braucht man, um das Jod in dieses Schilddrüsenhormon einzulagern. Und dieses Sauerstoffperoxid ist ja per se ein Sauerstoffradikal und kann Entzündungsprozesse erzeugen. Es muss also immer wieder neutralisiert werden zu Wasser. Wasserstoffperoxid ist H2O2, also ein Sauerstoffatom zu viel. Es muss also ein O wieder abgespalten werden, damit es wieder Wasser H2O ist. Und diese Bildung des Wassers aus dem Wasserstoffperoxid, die gewährleistet ein Enzym, das heißt Glutathionperoxidase. Und die ist selenabhängig. Das heißt, dieses Enzym kann nur gut arbeiten, wenn genügend Selen da ist. Das heißt, Selen schützt vor oxidativen, entzündlichen Prozessen in der Schilddrüse. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Hauptursache für Schilddrüsenunterfunktionen entzündliche Prozesse sind.
Ja.
Wenn man die also vermeidet oder verbessert, wenn denn schon ein entzündlicher Prozess da ist, dann kann man da durchaus Schilddrüsenfunktion erhalten für sich selbst, die Patientin mit Hashimoto. Ja. Und alles, was der Körper selber kann, ist immer viel feiner reguliert, als wir es von außen mit Schilddrüsenhormongabe können. Und deswegen arbeite ich dann sehr gern auch mit dem Selen, um die Schilddrüse zu erhalten und die Funktion auch zu erhalten, zumindest in einem gewissen Umfang. Selen spielt aber eine zweite wichtige Rolle. Und zwar wird in der Schilddrüse hauptsächlich Thyroxin gebildet. Das ist das Schilddrüsenhormon mit 4 Jodatomen dran. Und das muss im Körper aktiviert werden. Und da wird dem ein Jodatom an einer ganz bestimmten Stelle dann abgespalten. Und dann haben wir das T3. Das ist das aktive Schilddrüsenhormon. Das macht jede Zelle im Körper quasi selbst. Und diese Abspaltung des Jodatoms gewährleistet wieder ein Enzym, das heißt Dejodase, jodabspaltendes Enzym.
Ja.
Und diese Dejodasen im ganzen Körper sind alle selenabhängig. Also überall brauchen wir das Selen, um aus dem Thyroxin, was die Schilddrüse bildet, das aktive Hormon zu machen. Genauso brauchen wir das bei der Hashimoto-Patientin, die Sie ja angesprochen haben, die ja. Schilddrüsenhormon einnimmt, nimmt sie allermeistens nimmt sie Thyroxin ein, also das ist das Schilddrüsenhormon mit den 4 Jodatomen. Ja. Das heißt, sie muss es im Körper aktivieren. Dazu braucht sie Selen. Und ich kann eine höhere Schilddrüsenhormondosis geben, wenn gewisse Symptome der Unterfunktion noch vorhanden sind. Aber ob das dann die Symptomatik bessert, ist halt nur eine Frage der Umwandlung des Thyroxins dann auch in das aktive Hormon. Und wenn die nicht stattfindet, dann nützt mir auch eine höhere Schilddrüsenhormondosis nichts. Das heißt, man kann das sehr gut, das Schilddrüsenhormon mit dem Selen kombinieren, damit dann die Bildung des aktiven Hormons und die Wirkungsweise des aktiven Hormons im Körper an allen Stellen gut funktioniert.
Ich nehme an, dass Sie jetzt in dem Zusammenhang davon sprechen, dass man das Selen als Natriumselenit einnimmt, gell?
Ganz richtig, ja. Das Natriumselenit wirkt spezifisch ist spezifisch für diese Enzymsysteme, die wir gerade angesprochen haben, steht es zur Verfügung, während organische Selenpräparate einfach unspezifisch in Eiweiße eingebaut werden und dort verschwinden und nicht diese Wirksamkeit entfalten und dort sogar sich toxisch ansammeln können.
Ja,
deswegen gibt man therapeutisch das Natriumselenit.
Und spielt der Vitamin D-Spiegel eine Rolle für die Schilddrüsenerkrankungen?
Auf jeden Fall. Da die meisten Schilddrüsenerkrankungen, wie wir es ja eingangs schon besprochen haben, autoimmunbedingt sind oder viele autoimmunbedingt sind und Vitamin D ja immunmodulierend positiv aufs Immunsystem wirkt, spielt Vitamin D eine wichtige Rolle. Nicht direkt bei der Schilddrüsenhormonproduktion, so wie die anderen drei Elemente, die wir jetzt gerade besprochen haben, aber Vitamin D hat offenbar, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn wir haben an der Schilddrüse Vitamin D-Rezeptoren. Was die bewirken, wissen wir nicht so genau. Deswegen kann man das nicht so 100% wie bei diesen anderen drei Elementen sagen, was es jetzt genau bewirkt in der Schilddrüse. Aber dadurch, dass es Autoimmunprozesse positiv beeinflussen kann und eben die Entzündungsprozesse auch positiv beeinflussen kann, gehört für mich Vitamin D zu jeder Schilddrüsentherapie, vor allem wenn es um Entzündungsprozesse der Schilddrüse, autoimmunbedingte Prozesse geht, dazu. Zumal natürlich auch zum Beispiel bei Schilddrüsenüberfunktionen auch Probleme bekommen könnten im Knochenstoffwechsel. Da entsteht nämlich eventuell, wenn das länger besteht, eine Osteoporose oder kann eine Osteoporose entstehen. Und auch da spielt natürlich Vitamin D wieder eine wichtige Rolle. Aber das Vitamin D wurde lange Zeit ja so reduziert auf die Geschichte Knochenstoffwechsel und wir brauchen unsere Knochen. Aber es hat mindestens genauso eine wichtige Funktion im Immunsystem. Und bei Autoimmunerkrankungen ist eine Fehlreaktion des Immunsystems vorhanden. Und wenn man dann das Immunsystem stärkt, kann man natürlich auch im Bereich der Schilddrüse wieder positive Effekte erzeugen. Es gibt auch gerade bei zum Beispiel Patienten mit Kinderwunsch kleinere Untersuchungen dazu, dass Vitamin D in Kombination mit Progesteron und Schilddrüsenhormon die entzündlichen Veränderungen, auch die Antikörper bei Patienten mit Hashimoto, deutlich reduzieren kann und die dann einfach eine bessere Chance haben, doch auf natürlichem Weg auch schwanger zu werden.
Vitamin D, Zink, Eisen, tolle Probiotika, das erhalten Sie von Nupur bei uns in unserem Online-Shop. www.nupureshop.com. Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen gleich heute das, was Sie brauchen. Und erhalten Sie als Erstbestellerin einen Rabatt von 5 Euro. Und ich nehme auch an, dass es beim Vitamin D schon auch darum geht, dass man es nicht einfach so nimmt, sondern dass man es kontrolliert nimmt, immer wieder testen lässt, den Spiegel bestimmen lässt und einstellt.
Genau, allgemein werden ja diese 800 Einheiten empfohlen. Da beobachte ich, dass das viel, viel zu wenig ist. Wenn man dann überprüft, sieht man gerade am Ende des Winters, dass ein massiver Vitamin-D-Mangel trotzdem besteht. Offenbar brauchen Patienten, Schilddrüsenpatienten höhere Vitamin-D-Spiegel. Ob das damit zusammenhängt, dass die einen höheren Bedarf haben oder dass sie einfach auch weniger selbst bilden, obwohl sie vielleicht in der Sonne sind, im Sommer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall beobachten wir, dass Schilddrüsenpatienten deutlich höhere Dosierungen brauchen. Und wenn man mit deutlich höheren Dosierungen arbeitet, sollte man auch die Spiegel kontrollieren. Und dann natürlich auch wieder zurückstufen zu können und wieder eine geringere Dosis zu geben, um keine Nebenwirkung zu erzeugen.
Gibt es noch weitere Mikronährstoffe, wo Sie sagen, da sollte Frau mit Hashimoto, mit Schilddrüsenerkrankungen wirklich dran denken?
Also da würde ich als erstes auf jeden Fall noch die Omega-3-Fettsäureversorgung nennen, weil Omega-3-Fettsäuren ja antientzündlich wirksam sind, während die Omega-6-Fettsäuren, von denen wir alle viel zu viel haben, eher proentzündlich sind. Und Hashimoto bzw. Autoimmunthyreoiditis ist ja ein entzündlicher Prozess der Schilddrüse, den wir gern reduzieren möchten. Je weniger Entzündung, desto weniger Störung des Schilddrüsengewebes und desto besserer Erhalt der Schilddrüsenfunktion, der Eigenfunktion. Das heißt, wenn ich im Ultraschall zum Beispiel sehe, dass eine Schilddrüse stark entzündet ist, egal ob jetzt bei der autoimmunen Überfunktion, also dem Basedow, oder bei der Unterfunktion, dem Hashimoto, dann empfehle ich den Patienten, Omega-3-Fettsäuren zusätzlich einzunehmen, weil es mit normaler Ernährung eigentlich keiner schafft, eine gute Omega-3-Fettsäureversorgung, die da auch einen positiven Effekt hat, hinzukriegen. Zweimal pro Woche Fisch reicht nicht.
Ja.
Ja, also da, das ist das Erste. Bei entzündlichen Veränderungen der Schilddrüse, bei massiven entzündlichen Veränderungen, gebe ich gerne auch Kurkumin. Eventuell in Kombination mit Boswellia, wirkt ja auch sehr entzündlich. Viele Patienten haben ja auch Gelenkprobleme oder sowas zusätzlich. Da kann man auch einen positiven Effekt mit erzeugen. Das Zink spielt vielleicht auch noch eine wichtige Rolle. Zink, positiv fürs Immunsystem. Viele Patienten haben auch einen Zinkmangel. Ich schaue mir auch die B-Vitamine zum Beispiel an, weil Mängel in diesem Bereich durchaus auch ähnliche Symptome erzeugen können wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Na, und dann kann man natürlich mit einer Schilddrüsenhormongabe nicht unbedingt alles wegzaubern, wenn die Ursache doch eine ganz andere ist. Und viele Patienten mit einer autoimmunen Schilddrüsenentzündung oder manche können auch Veränderungen im Bereich des Magen-Darm-Traktes ja haben, entzündliche Veränderungen im Magenschleimhaut, Darmbereich, wo dann solche Mikronährstoffe auch schlechter resorbiert werden.
Genau.
Und dann da es Mängel geben kann, die eben ähnliche Symptome machen. Und dann sollte man die Mängel ausgleichen, bevor man eben zum Beispiel eine höhere Schilddrüsenhormondosis gibt.
Dann wäre doch eigentlich der Königsweg der, dass man sagt, man macht in regelmäßigen Abständen einfach eine Mikronährstoffanalyse. Oder reicht das nicht?
Das würde ich so pauschal auch nicht sagen. Denn ich würde das immer individuell je nach Symptomatik entscheiden. Weil wenn man allen Patienten empfiehlt, sie sollen alle halbe Monate alle ihre Mikronährstoffe überprüfen, das ist ja nicht realisierbar.
Alle halbe Jahre.
Naja, es ist ja nicht realisierbar. Ja.
Deswegen,
deswegen wenn es einem Patienten total gut geht, braucht man das nicht überprüfen. Ja, dann würde ich vielleicht mal einen Vitamin-D-Spiegel natürlich testen. Männer haben häufig keinen Eisenmangel, bei denen muss man auch nicht unbedingt aufs Eisen gucken. Man muss schauen, wie ernähren sich die Patienten. Gerade bei vegetarischer, veganer Ernährung muss man echt auf viele Mikronährstoffe, gerade für die Schilddrüse, die für die Schilddrüse wichtig sind, aufpassen. Das ist das Jod, das ist das Selen, das ist das Eisen, das ist das Vitamin B12. Da haben die halt allermeist einen Mangel, wenn sie es nicht ersetzen. Und dann sind sie eben entsprechend gefährdet. Also ich würde es individueller machen, individueller überlegen, testet man, was kann man auch ohne Test geben, denn die Tests kosten ja dann wie die Medikamente selbst.
Genau.
Wo muss ich wirklich überprüfen, wo sollte man Überdosierungen vermeiden, das ist eben das Vitamin D. Ich würde auch jetzt eine Zink- hohe Zinkdosis jetzt nicht auf Dauer geben wollen. Bei den B-Vitaminen ist es eher unkritisch. Ein Element, ein Vitamin oder ein Spurenelement möchte ich noch nennen, und das ist das Coenzym Q10.
Ja.
Das spielt ja eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel der Zellen. Und wir wissen, dass Patienten mit einer Autoimmuntötitis allermeist einen Coenzym Q10-Mangel haben. Warum das so ist, wissen wir noch nicht. Aber es ist einfach eine Beobachtung. Und gerade wenn Symptome wie Müdigkeit, Energiemangel, Leistungsabfall vorhanden sind, was man ja dann auf die Schilddrüsenunterfunktion zurückführt und vielleicht beantworten würde mit einer höheren Schilddrüsenhormondosis. Dann sollte man aber eigentlich mal nach dem Coenzym Q10-Spiegel vielleicht schauen. Und wenn da ein Mangel da ist, das auch ausgleichen. Das kann man auch unkritisch geben. Da mache ich dann auch keine Spiegelkontrollen unbedingt.
Okay.
Kann man so mit 100, 200 Milligramm täglich geben. Und das hat einen positiven Effekt auf den Energiestoffwechsel und in meiner Beobachtung nach auch auf die Schilddrüsenfunktion bzw. den entzündlichen Prozess der Schilddrüse insgesamt.
Und wie bewährt hat sich das, wenn Patienten mit Schilddrüsenproblemen dafür gut Sorge tragen, dass sie in ihrer Stressreaktion ein bisschen runterfahren?
Na, das hat sich natürlich gut bewährt, ja. Weil Stress ja immer das Immunsystem beeinflusst. Viele kennen das ja, nach stressigen Phasen in der Zeit ist man total fit und verausgabt sich und dann fährt man in Urlaub und wird plötzlich krank. Ne? Also Stress spielt da schon eine wichtige Rolle, auch bei Entwicklung von Autoimmunphänomenen, weil es eben das Immunsystem verändert, der Stress an sich. Und deswegen sollte man vor allem bei Patienten, die autoimmune Schilddrüsenerkrankungen haben, schon darauf hinweisen, dass Stressresistenz verbessert werden sollte im Sinne von autogenes Training, sich für sich Zeit nehmen, einen Waldspaziergang, mal statt abends noch ewig am Handy hängen, lieber mit der Ehefrau eine Runde ums Dorf laufen oder so, einfach um runterzukommen. So diese normale auch Work-Life-Balance, die wir ja fast alle völlig verlernt haben in der aktuellen Zeit, ja, die ja quasi nicht mehr existiert.
Ja.
Die wäre schon sehr wichtig und die unterstützt natürlich einen vor allem entzündliche Prozesse durchaus. Und ich erlebe es immer wieder, dass Patienten zum Beispiel, die einen Morbus Basedo mal hatten, also die autoimmune Überfunktion, medikamentös hinbekommen, es ist ausgeheilt, dass die in massiven Stresssituationen Probleme bekommen und Rezidive bekommen. Das mag auch Mobbing am Arbeitsplatz sein, das mag Verlust eines Familienmitglieds, Scheidung, Berufsprobleme oder auch andere familiären Probleme oder auch Infekte oder sowas können das alles auslösen. Man kennt zum Beispiel den Begriff des Kriegsbasedo. Also in massiven Stresssituationen, man hat das bei den Jugoslawienkriegen beobachtet, dass die Patienten häufiger dann einen Morbus Basedo entwickelt haben. Ich hatte mal eine Patientin, das ist schon Jahre her, die wir immer in Kontrolle hatten, weil deren ganze Familie Basedo hatte. Nur sie selbst nicht. Aber sie hat gesagt, ich lasse das halt regelmäßig überprüfen, es war immer alles in Ordnung. Und diese Frau berichtete dann, dass sie von einer Geschäftsreise auf dem Rückweg ein Problem mit dem Flugzeug gab es da irgendwie. Da kamen dann diese Masken, diese Sauerstoffmasken runter. Also es gab wirklich ein richtiges Problem. Und es war kurz vorm Abstürzen, sie sind nicht abgestürzt, ist alles gut gegangen. Aber das war eine massive Belastung, Stresssituation, Existenz, Lebensangst in diesem Moment. Und die hatte 3 Monate später dann doch ein Basedo, obwohl vorher immer alles in Ordnung war.
Das Wahnsinn.
Welchen Einfluss die Psyche oder auch eben Stresssituationen auf das Immunsystem haben kann.
Tolles Beispiel. Und ist das in einem solchen Fall, wo man fast sagen kann, das ist ein akuter Basedo?
Naja, Basedo ist letztendlich immer akut.
Ja klar, aber ich meine jetzt aus der Entstehung her, also dass es so ein fast traumatisches Ereignis gegeben hat davor, das dann ausheilen?
Ein Basedo kann ausheilen, ja, wenn man den richtig behandelt. Und da gehören bei mir wieder diese ganzen antientzündlichen Nährstoffe dazu. Da reicht es nicht einfach, die Überfunktion zu therapieren mit den entsprechenden Medikamenten, die wir da zur Verfügung haben, sondern da gebe ich ganz viel Vitamin D, also spiegelkontrolliert natürlich, Kurkumin, Omega-3, Coenzym Q10, alles dazu, um möglichst diesen Entzündungsprozess zu reduzieren. Manchmal klingt das nicht, ja, wenn das stärker ist als ich, dann geht es eben nicht, aber ich habe da doch sehr gute Erfolge und ich würde sagen, von dem Patientengut, was ich habe, Basedow-Patienten müssen nicht 50% ihrer Schilddrüse abgeben.
Toll.
Operieren oder Radiotherapie, während das ansonsten so in der Literatur ungefähr 50% Ausheilungschance und 50% doch irgendwann Operation oder Radiotherapie gibt.
Okay.
Also insofern spielen auch da die Mikronährstoffe wieder eine wichtige Rolle. Und natürlich wieder die Psyche, dieses Runterkommen, dieses ausgeglichener Sein, dieses diese Auszeiten, die man eigentlich so braucht, die muss man sich auch in der Situation nehmen. Ja. Ich hatte eine Patientin kürzlich, die einen Basedow schon lange hatte und wir konnten, also war es eine längere Geschichte insgesamt und wir hatten es hingekriegt, sie brauchte keine Medikamente mehr nehmen und dann gab es in der Familie ein massives Ereignis und kurze Zeit später war das Rezidiv da auch so eine Geschichte. Ja, und dann immer wieder in Stresssituationen gibt es da die Probleme, dass das Ganze wieder aufflammt. Und da kann man, obwohl man die ganze Zeit zwischendurch noch antientzündlich arbeitet, manchmal doch nicht die Schilddrüse retten. Aber Versuchung und Versuch ist es immer wert.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe, dass unsere Zeit schon fast sich dem Ende zuneigt. Ich hätte aber gern Sie noch auf ein Wort zum Thema Ernährung und Schilddrüse. Also es gibt ja Bücher über alle Themen und man kann sich da rein verstricken und es gibt Ratgeber zur Ernährung mit Schilddrüse. Was halten Sie davon? Wie stehen Sie dazu?
Ernährung ist aus meiner Sicht genauso individuell wie die Therapie zu sehen. Weil die Nahrungsmittel treffen immer auf ein bestimmtes Mikrobiom im Darm, auf eine Konstitution, auf Verträglichkeiten. Und da ist jeder Mensch einzigartig. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht nicht wirklich eine sogenannte Hashimoto-Diät oder sowas. Ja? Viele Patienten lesen ja, dass man zum Beispiel, wenn man Hashimoto hat, Gluten meiden soll. Es gibt wirklich einige Patienten, die davon profitieren, wenn denn da so eine Unverträglichkeit, muss ja nicht unbedingt eine Zöliakie sein, wenn die da ist, dann kann das durchaus zu einer Verschlechterung im Bereich der Schilddrüse führen, weil die Antikörper, die man da so bilden kann, durchaus auch entzündliche Prozesse in der Schilddrüse auslösen könnten. Insofern sind dann die Patienten durchaus in der Lage, durch eine glutenfreie Ernährung das positiv zu beeinflussen. Nur ist das natürlich was nicht einfach so mal eben realisierbar ist für viele, weil das ein deutlicher Einschnitt in ihre Lebensgewohnheiten ist. Wenn man sowas empfiehlt, weil man das Gefühl hat, das könnte diesem Patienten gut tun und da gehört bestimmt auch eine entsprechende Darmdiagnostik eigentlich dazu, dann und die Patienten ziehen das durch mal für 2-3 Monate, dann werden sie entweder erfahren, es bringt mir gar nichts, dann können sie es wieder sein lassen, oder sie erfahren, es bringt mir so viel, ich habe so viel mehr Lebensqualität, ich bleibe dabei. Aber es ist bei weitem nicht so, dass man allen Hashimoto-Patienten aufzwingen muss, sich glutenfrei zu ernähren. Weil die sitzen dann hier bei mir im Sprechzimmer und sagen, also ich mache das jetzt die ganze Zeit, aber es stresst mich total und ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Und wenn es mehr Stress erzeugt, als es positive Effekte hat, dann ist es bestimmt nicht der richtige Weg. Wichtig ist, dass man sich halt in der Ernährung, Omega-3-Fettsäurereich, viele Antioxidantien, dass man sich darauf konzentriert, dass man sich gesund ernährt und nicht fast gut schnell mal zwischendurch in die Schnitte beißen oder wie auch immer, sondern dass man sich auch Zeit zum Essen nimmt, gut kaut. Alles, was auch für eine gute Darmflora wichtig ist, ist fürs Immunsystem wichtig und damit auch für die Schilddrüse wichtig.
Genau. Das finde ich hervorragend, dass man irgendwie ein bisschen auch einen Gegenpol macht zu dem, wo ich das Gefühl habe, Menschen werden immer strenger mit sich selber, denken, sie müssten Ernährung betreiben wie eine Religion. Und aber es wirklich anzulegen ans eigene Leben und übrigens auch an den eigenen Geldbeutel. Gell?
Es also, muss dauerhaft realisierbar sein.
Und genau.
Was nicht dauerhaft realisierbar ist für die Patienten, ist letztendlich nicht wert, die Veränderung zu machen, weil es ja dann sowieso irgendwann wieder aufgegeben wird. Und gerade dann wird vielleicht noch viel schlechter gegessen als vorher und dann hat man sehr negative Effekte. Mhm. Ist mal ein Versuch wert, es ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht so, dass das jeder Patient machen muss. Mhm. Und jetzt nochmal zurückzukommen, vielleicht auf die vegetarische und vegane Ernährung, ist ja eigentlich in aller Munde, sage ich jetzt mal, ja. Ja, dass es positiv ist und dass das für die Umwelt gut ist und dass das uns ja voranbringen kann. Das ist ja auch schon wie eine Art eine Religion fast. Und ich habe aber leider, deswegen frage ich auch immer wieder oder eigentlich alle Patienten nach ihrer Ernährungsform, eben die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Patienten verstärkte entzündliche Prozesse in der Schilddrüse haben, weil sie eben dann zu wenig Jod, zu wenig Selen, zu wenig Eisen, zu wenig Vitamin B12 und, die ganzen Substanzen, die wir besprochen haben, aufnehmen, wenn sie es nicht durch Substanzen, durch Präparate ersetzen und dadurch eben eher im Bereich der Schilddrüse negative Effekte erzeugt werden. Also okay. Da muss man schon aufpassen, gerade wenn es eben in der Familie zum Beispiel schon Schilddrüsenerkrankungen gibt, Struma, Knoten, wie auch immer.
Ja.
Man kann mit einer vegetarischen und vor allem auch veganen Ernährung diese Mikronährstoffe meistens nicht ausreichend durch Ersatz aufnehmen.
Okay, und danke für diese Orientierung. Noch ein ganz kurzes, eine Ja- oder Nein-Frage. Heilfasten, ja oder nein?
Kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist genau wieder so eine Geschichte. Gut. Macht es Stress? Macht es dem Patienten Stress? Ist es schlecht? Mhm. Tut es ihm gut? Ist es gut? Man sollte aber sich hüten, im Rahmen des Heilfastens Schilddrüsenwerte zu bestimmen. Machen Sie es bitte nicht, weil die Werte sind verändert. Und ich habe öfters mal Patienten, die so zu Heilfastenkuren fahren und dort wird dann dein Blut abgenommen und dann schicken die mir Werte, die sind völlig schräg und ganz anders als die, wie sie, sie vorher waren. Muss ich jetzt meine Schilddrüsenhormondosis ändern oder nicht? Im Fall des Fastens ändert der Körper die Schilddrüsenhormonproduktion und die Schilddrüsenhormonwirkung wird anders. Und dann sind natürlich auch die Laborwerte anders. Und das heißt nicht, dass man in dem Moment gleich alles ändern muss. Da möchte ich vorwarnen, dass man da jetzt, das ist genauso bei im Infekt zum Beispiel, mäßig keine Schilddrüsenwerte. Die Werte sind immer anders und komisch und man kann sie sich gar nicht erklären, obwohl die Dosierung von Schilddrüsenhormonen ja die gleiche ist. Lieber erstmal durchziehen, dabei bleiben, hinterher nach 4-6 Wochen gucken, ob sich durch das Fasten, durch eine Gewichtsveränderung vielleicht ein anderer Bedarf ergeben hat und dann entsprechend anpassen, aber nicht in der Zeit direkt.
Cool. Sehr, sehr herzlichen Dank, Frau Dr. Heinl. Das war jetzt bestimmt für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer echt aufschlussreich. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und vielen lieben Dank und für Sie das Beste von allem.
Das wünsche ich Ihnen auch. Ich danke auch.